Wie ist es, die Stimme des Darts zu sein?
Das ist schon eine kleine Ehre, um ehrlich zu sein. Ich bin die Stimme des Darts, weil ich damals der Erste war, weil ich vielleicht auch der Erste war, der gesagt hat, komm, Darts ist Sport, Darts ist geil, Darts macht Bock. Und das haben nicht alle nachvollziehen können. Auch einige Kollegen haben damals großes Fragezeichen im Gesicht gehabt. Aber ich habe daran geglaubt, weil es mich selbst so fasziniert hat. Und heute freue ich mich, dass ja mit meiner Stimme einfach eine Darts-Übertragung verbunden wird und wahrgenommen wird. Und es ist schön, wenn ich große Momente immer noch begleiten darf und dafür ein ganz nettes Feedback bekomme. Mein Name ist Elmar Paulke, ich bin 53 Jahre alt. Ich kommentiere Darts seit der Weltmeisterschaft 2005. Das heißt, meine 20. WM steht an. Ich komme eigentlich aus dem Tennis, habe selber ganz gut Tennis gespielt und dann gab es 2004, 2005 diesen Eintritt in die Sportart Darts, was so ein bisschen mein Leben verändert hat. Und aus dem Darts ging es auch noch dann in die Unterhaltung rein und dann sind Bücher entstanden. Das hat sich immer weiter aufgebaut und so bin ich inzwischen lange mit dabei und habe mein Portfolio noch ein bisschen ausweiten können, auch mit Fußball. Und ja, mache meinen Job einfach gerne und bin gerne auch in der Rolle des Darts-Papstes, wie einige sagen.
Und mein Name ist Sebastian Böhm und es war jetzt wirklich nur für die Leute, für die wenigen, die dich nicht kennen. Du bist Kult, kann man das so sagen?
Das sollen, glaube ich, andere entscheiden, ob ich Kult bin.
Ich entscheide das jetzt einfach mal so.
Okay. Ja, ich glaube, du sagst das, weil wir Darts von Beginn an anders kommentiert haben, als man vielleicht üblicherweise Sport kommentiert, weil wir einen eigenen Style hatten, weil das auch so ein bisschen ein Lebensgefühl war, weil Darts immer so ein Sport war, über den viele gelacht haben und die jetzt erst verstehen, was eigentlich dahinter steckt, dass es ein mentaler Sport ist, dass es Bock macht, dass die Stimmung geil ist, dass die Kostüme verrückt sind, dass so viele Komponenten hat, die eine Begeisterung entfachen. Das haben viele irgendwie nicht erkannt und wir haben das versucht, im Kommentar auch immer zu leben. Und ich glaube, darum denkst du vielleicht, der Paulke könnte Kult sein.
Ja, da gibt es noch mehrere Gründe. Aber lass uns mal kurz beim Dart bleiben. Wann gab es bei dir diesen Zeitpunkt, dass du dir gedacht hast, das ist so eine Randsportart, vielleicht nicht mal eine Randsportart damals. Und irgendwie ist es cool, irgendwie habe ich da auch selber Lust drauf, mich da mehr damit zu beschäftigen.
Bei mir war das ein Erlebnis, bevor ich überhaupt Darts kommentiert habe. Das müsste so im August 2004 gewesen sein. Da bin ich zu einem Bundesligaspieltag gefahren und man muss sich das vorstellen. Niedrige Decke, relativ kleine Räumlichkeit, pickepacke voll. Gefühlt hat jeder geraucht, man hat kaum die Dartboards gesehen. Ich habe auch die Faszination nicht so wirklich verstehen können, aber ich habe damals gemerkt, wie angefixt alle vom Darts waren. Ich habe das nicht verstanden, aber ich habe gemerkt, dass dieses Spiel sie alle extrem berührt, in der Art, wie sie darüber gesprochen haben, wie sie von den Boards weggingen. Und ich bin damals nach Hause gefahren, von Frankfurt nach München und habe gesagt, okay, das mache ich. Ich habe auch sofort damals den Kollegen von dem deutschen Sportfernsehen, so hieß es ja noch, angerufen und gesagt, die sind verrückt, das ist irgendwie cool. Ich weiß noch nicht genau, was cool ist, aber ich mache das. Und damit ging es eigentlich los.
Und jetzt hat sich ja Dart zu einer Riesenmarke entwickelt. Also dieses Alexandra Palace, also der Veranstaltungsort in London, dort findet die Dart-WM immer statt zum Jahresende. Es ist jetzt auch Kult und vor allem auch über diese Kostüme, über die verrückten Zuschauer. Wie hat sich das entwickelt? Nehmen wir uns mal ein bisschen mit auf diese Reise.
Wie hat sich das entwickelt? Kostüme waren irgendwann ja auf jeden Fall angesagt beim Darts. Und ich glaube, dass diese Faszination für den Fan auch daraus besteht, dass diese Kontraste zusammenkommen. Du bist im Alexandra Palace, einem historischen Gebäude, und lässt da eine Horde verrückter, bunt gekleideter, verkleideter Fans rein. Du bist in einem Mentalsport auf der einen Seite und hast aber Fangesänge und eigentlich ein Publikum hinter dir, das dich eigentlich aus der Konzentration bringen müsste. Das wäre ja im Golfsport, das wäre im Tennis ja undenkbar, dass die Fans so mitgehen, wie sie das im Darts tun. Das sind diese Kontraste, glaube ich, die eine besondere Atmosphäre schaffen Und der Ali Pelli ist tatsächlich Kult, der ist unglaublich schnell Kult geworden. Alle wollten hin zum Ali Pelli, um einmal mit dabei zu sein, weil Darts auch eine ganz eigene Atmosphäre hat. Das hat ja so einen Mix aus, wenn ich als Zuschauer dabei bin. Klar, ich habe die Walk-On-Musiken, es gibt Party. Es gibt aber auch mal eine Phase, wo ich mich mit meinem Sitznachbarn unterhalten kann. Und dann wird's spannend und dann passiert vielleicht was ganz Großes. Und zudem natürlich auch, dass die Protagonisten rein optisch gesehen nicht unbedingt die Helden unserer Zeit sind, aber abgefeiert werden wie die Popstars. Also unheimlich greifbar, für den Fan unglaublich gut nachzuvollziehen. Ich finde, wenn ich Ronaldo Fußball spielen sehe, weiß ich relativ schnell, dass ich das nicht machen kann. Aber wenn Michael van Gerwen 180 wirft, haben schon viele im Saal 180 geworfen und es ist immer der Moment, das könnte ich auch sein. Und vielleicht auch optisch könnte ich das da oben sein. Und ich glaube, das schafft eine ganz große Identifikation und das wiederum schafft diese ganz besondere dartspezifische Atmosphäre.
Das glaube ich, weiß ja auch oder merken auch sehr viele von den Zuhörerinnen und Zuhörern, wenn die WM läuft, wenn dieser Hype, der immer wieder kommt, jedes Jahr, wenn dann diese WM läuft, dann kriegt jeder auch wieder plötzlich selber Bock und jeder denkt dann so, ach, lass uns doch mal zum Spielen treffen und dann hält es auch ein paar Wochen an, manchmal auch vielleicht ein bisschen länger. Also das, daran merkt man das auch, ne, dass es dieses Greifbare ist.
Ja, absolut. Ich meine, ich glaube, ich habe jetzt irgendeine Statistik gelesen. Darts ist die Sportart, die sich in den letzten, ich weiß nicht genau den Zeitraum, ich glaube ein paar Jahre war es, sich am stärksten entwickelt hat. Also am meisten neue Sportler sind zum Darts gekommen im Vergleich zu allen anderen Sportarten. Das beschreibt das vielleicht ganz gut. Und du hast genau recht. Ich meine, Ali Pelli, das ist halt das größte Turnier. Das ist das mit Abstand am höchsten dotierte. Das ist das Turnier, das Leben verändert. Das macht die PDC ganz bewusst, also der Verband, weil sie diese Geschichten gerne erzählen wollen, weil du ein Preisgeld von 500.000 Pfund gewinnen kannst, wenn du dich bei der WM durchsetzt. Und das hat damit natürlich die große Bedeutung für die Spieler, weil sie sich damit ganz nach vorne bringen können. Und auf der anderen Seite spürt das logischerweise auch der Fan. Also das ist einfach das Turnier, das ist der Place to be. Einmal Ali Pelli steht, glaube ich, bei ganz vielen auf der Bucketliste oben. Sogar bei denen, die nicht unbedingt so aus der Darts-Klientel kommen, sondern die das mitbekommen über die Fernsehübertragung und denken, das ist so geil, ich muss einfach mal dahin.
Welche Rolle spielt Phil Taylor bei der Entwicklung des Darts? Das ist für den Hintergrund somit der bekannteste Dartspieler aller Zeiten und eigentlich wahrscheinlich auch der beste bis jetzt.
Phil Taylor ist Gott. Phil Taylor ist der, als das alles losging und wir damals so die ersten Events in Deutschland veranstalteten, da kam Phil Taylor und da war plötzlich eine Warteschlange von 60, 70 Metern. Erwachsene Männer wollten ein Autogramm von Phil Taylor haben. Da habe ich damals gedacht, bin ich hier im falschen Film oder wie? Aber so war das. Der hat eine ganz große und ganz wichtige Rolle. Darts wäre heute nicht dort, wo es ist, ohne Phil Taylor. Phil Taylor hat Darts zum Profisport gemacht. Er war der Erste, der einen Standard brachte, an dem sich dann alle gemessen haben, warum jetzt auch die Nachwuchsspieler, warum jetzt auch diese Van Gerwens auf diesem Niveau unterwegs sind. Das wäre ohne Phil Taylor alles nicht passiert. Und er hat ja sein letztes Match dann im WM-Finale 2018 gespielt, was er verloren hat, ganz, ganz knapp. Und er wird jetzt auch Ende 2024 tatsächlich sein Karriereende geben, weil er noch auf vielen Exhibitions unterwegs war. Der ist immer noch quer durch die Welt gereist. Phil Taylor ist eine ganz entscheidende Schlüsselfigur für die Sportart da.
Wir nehmen jetzt, kann man ja ganz offen sagen, wir nehmen jetzt schon ein bisschen früher auf, weil ich glaube, im Dezember wird man dich nicht mehr greifen können für ein Interview oder nur noch sehr schwer, weil dann beginnt die sehr stressige Zeit für dich. Nehmen wir uns mal ein bisschen mit in diesen Dezember, vor allem wenn es dann ja Mitte Dezember losgeht mit der Dart-WM. Die startet ja, wenn ich richtig informiert bin, am 15. Dezember, oder?
Ganz genau, ja. Genau. 15. Dezember geht's los. Du, das ist eine Zeit, die natürlich total Bock macht. Das ist immer wieder so für mich auch das Erlebnis. Du, klar, du freust dich drauf, bist auch gespannt, was für Geschichten werden entstehen und hast auch so ein bisschen Sorge, dass nicht genug Geschichten entstehen. Und jedes Jahr, es ist wirklich jedes Jahr, siehst du, dieses Turnier kreiert Besonderheiten, kreiert besondere Momente und besondere Geschichten. Ob es eine Fallon Sherrock ist oder ob es ein krasser Außenseiter ist. Also irgendwas ist dann immer mit dabei. Ich habe ganz schön Respekt vor diesen drei Wochen. Das sind ja 16, 17 Übertragungstage. An den meisten kommentiere ich so um die 8 Stunden. Das ist also auch für meine Stimme eine Herausforderung, weil man ja auch emotional wird. Und das heißt, möglichst viel Schlaf kriegen, die Stimme schonen, viel Ingwertee trinken, natürlich irgendwann auch nicht mehr abschalten können, irgendwann auch nachts vom Darts träumen, weil man so spät im Bett ist. Das ist also schon sehr intensiv, wo die Familie auch ein bisschen zurückstecken muss. Und dann hat man so Inseln, dann ist Weihnachten, die dreitägige Pause, da weiß ich, Akku aufladen, ganz, ganz wichtig, kaum was machen. Und klar, danach Neujahr geht es dann rein in die entscheidende Phase und dann macht natürlich Bock und dann wird es sportlich natürlich auch herausragend.
Kannst du denn Weihnachten überhaupt genießen und Silvester, also diese Tage, wo ja viele Leute runterfahren, ist ja für dich ja einfach die Zeit im Jahr, wo du Vollgas geben musst.
Ja, absolut. Ich meine, wir kommentieren bis zum 23. nachts, dann 24. morgens noch ein bisschen einkaufen und die Reste präparieren, bevor es dann am Weihnachtsfest geht. Dann kann ich tatsächlich so ein bisschen abschalten. Und dann ist natürlich auch Silvester. Am 1. Januar wird um 14 Uhr schon wieder die Pfeile geworfen, halt also auch nicht lange feiern. Und das ja jetzt, wie gesagt, auch zum 20. Mal, meine 20. WM. Ich habe mich so ein bisschen dran gewöhnt. Aber habe auch schon mal gedacht, ach komm, den 1. Januar vielleicht einfach mal auf dem Sofa bleiben, wäre auch nicht schlecht. Aber es ist bei mir meist so, wenn ich dann am Kommentatorenplatz sitze, wenn das Match dann losgeht, dann packt's mich und dann habe ich auch Bock drauf und macht Spaß.
Wir werden diese Folge einen Tag vor WM-Start online stellen. Deswegen.
Das hast du mir nicht erzählt.
Nein, jetzt, das soll ich dir jetzt einfach jetzt. Okay. Was sind deine Tipps für diese WM? Wer wird die Überraschung sein? Wer wird Weltmeister? Wer wird vielleicht sogar enttäuschen?
Puh, du weißt, das ist nicht einfach. Und dadurch, dass die Tour immer ausgeglichener wird, wird es immer schwieriger zu sagen, wer wird Weltmeister. Es gibt einen Kreis von 6-7 Spielern, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass einer von denen sich den WM-Titel holt. Das ist die Nummer 1 der Welt, Michael Smith, der Titelverteidiger ist. Das ist ein Michael van Gerwen, ein Peter Wright, ein Luke Humphries, der jetzt in diesem Jahr unfassbar gut gespielt hat. Also auch so ein neues Gesicht, der wirklich die Chance hat, ganz, ganz vorne und ganz lange mit dabei zu sein. Ich glaube, also einer der Etablierten wird es machen. Ein Gary Anderson, das werden die Anderson-Fans, die es vielleicht unter euch zu Hause gibt, sich freuen. Der zählt für mich auch wieder zu diesem Top-Favoritenkreis mit dazu. Der hat sich toll zurückgekämpft in diesem Jahr. Ich habe natürlich immer einen Blick auf die Deutschen. Wir hatten im letzten Jahr den Auftritt von Gabriel Clemens, der da auf einmal im Halbfinale stand. Und das Schöne ist ja auch, dass wir im Darts dann merken, was das nochmal für eine Welle der Euphorie auslöst. Plötzlich sind alle Medien da. Plötzlich ist ein Riesenhype da. Das war auch für Gaga ein ganz schön volles Programm auf einmal und irgendwie so ganz andere Aufgaben, die er zu bewältigen hatte und die er anzugehen hatte, neben dem, dass er am Board steht und Pfeile wirft. Und da hoffen wir natürlich auch in diesem Jahr drauf, dass ein Deutscher vielleicht Viertelfinale spielen kann. Sie haben inzwischen das Potenzial dazu. Wir haben mindestens 4 Deutsche mit dabei. Ich weiß heute noch nicht genau, ob es 4 oder 5 sind, weil es noch ein Qualifikationsturnier geben wird. Da warten wir also ab und sind gespannt. Aber ich glaube nicht, dass es die ganz große Überraschung geben wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Weltmeister von 2024 einer ist, den wir alle nicht auf der Karte haben. Dafür ist der Standard zu hoch und dafür brauchst du eine zu große Konstanz, um dich durch so eine Weltmeisterschaft durchzuspielen.
Wie oft spielst du eigentlich selber Dart?
Es ist tatsächlich so, wenn die WM immer so läuft, das hat bei mir jetzt auch schon begonnen, stehe ich selber häufiger an der Scheibe. Mein ganz großes Problem ist, dass ich ja nur Menschen beim Dartspielen zugucke, die es richtig gut können. Meine Frustration ist relativ schnell da, wenn ich merke, dass ich bei weitem nicht so spiele wie die, die ich immer beobachte. Man denkt ja, das wäre so normal, dass man immer wieder 1-2 Triple trifft. Von daher ist meine Geduld auch nicht die beste. Und es ist für mich eher frustrierend und so richtig viel spiele ich nicht. Und wenn du dann noch gegen den eigenen 13-jährigen Sohn immer eins auf die Mappe kriegst, ist das auch nicht unbedingt förderlich als Dart-Experte. Ist das nicht gut für das Selbstvertrauen?
Analysierst du dann auch irgendwie deine eigenen Wurfstile? Weil du kennst ja natürlich von jedem Top-Spieler die Stile und auch die Pfeile und denkst du dann so jetzt werfe ich mal so wie ein Van Gerwen oder so, jetzt werfe ich mal wie ein Peter Wright?
Nee, die Phase habe ich schon überwunden. Ich habe jetzt schon versucht, so meinen eigenen Stil zu finden. Also ich hatte auch mal Phasen, ich habe das ja mal gemacht, irgendwie so 2 Monate lang jeden Tag 1-2 Stunden gespielt, um mal zu gucken, wie weit geht die Reise eigentlich. Ne? Weil das ist ja auch das, was viele denken. Mein Gott, du stehst 2,37 weg vom Board. Da kann ja nicht so schwer sein, diese 3 Pfeile da reinzuschmeißen. Doch, es ist schwer. Es ist vor allem bei dem Druck enorm schwer. der dann irgendwann da ist, wenn du in so einem Match hängst, vor allem natürlich auf großen Bühnen, wenn auch so viele Zuschauer dabei sind und TV-Zuschauer. Also ich imitiere keinen mehr. Die Analyse fällt im Darts ja relativ schnell und klar aus, wenn ich sehe, wo die Darts stecken. Und das hat ja auch dann diese Brutalität der Wahrheit. Ich kann es mir auch nicht schönreden, obwohl das vielleicht meine größte Fähigkeit ist, dass ich mir auch so eine Dartspartie von mir selbst ein bisschen schönrede. Ist ja mein Job. Da gibt es dann auch für mich ein bisschen Balsam. Also die Ausreden. Ausreden spielen ja im Darts eine ganz große Rolle. Das ist ja wie im Golf oder ne, diese Sportarten, wo es vor allem um Fehler geht. Wir haben ja im Darts, da haben wir ja ein Spiel von der Fehler. Also der Normalo und der Spieler, der im Schnitt auf der Tour ist, wirft mehr Darts an seinem eigentlichen Ziel vorbei, als dass er sie trifft. Es geht im Darts vor allem darum, Fehler zu handeln, mit Fehlern gut umzugehen. Fehler dürfen dir nicht das Selbstwertgefühl nehmen, dein Selbstvertrauen nehmen. Sie dürfen dich nicht zerstören. Das passiert immer wieder. Und das geht auch den Profis so. Und das finde ich ein ganz, ganz spannendes Thema und eine ganz spannende Komponente.
Das zeigt aber auch, wenn du, also das hört sich schon so an, als würdest du da ein bisschen forschen in diesem Thema, wenn du so drüber sprichst, über Dart, ne? Also du bist vielleicht nicht bloß der Dart-Papst, sondern Dart-Professor.
Sagt Sebastian. Das weiß ich nicht, du, ich befasse mich natürlich ganz viel damit, ne? Und versuche herauszufinden, warum drehen sich Matches so schnell? Wie geht's den Spielern? Was ist so die große Herausforderung? Weil das ja so simpel klingt, ich werfe einfach einen Pfeil und muss ihn da in so ein 8 mm schmales Drittel- oder Doppelfeld treffen. Was für Schwierigkeiten drehen auf? Warum schaffen das einige und warum zerbrechen andere? Das ist Darts, das ist der Mentalsport und das ist auch genau das, was mich fasziniert. Und du hast genau recht, damit beschäftige ich mich auch täglich letztlich. Ne? Damit setze ich mich permanent auseinander.
Wir beschäftigen uns jetzt ja auch wieder täglich mit Dart, wenn es wieder losgeht am 15. Dezember. Wo können dich die Leute denn hören, vielleicht auch manchmal auch sehen in den Einblendungen?
Ja, ganz genau. Wir haben ja auch dann Übertragungen aus unserem kleinen Studio oder aus der Kommentatorenkabine, wo wir auch eine Kamera stehen haben. Ich kommentiere seit 2018, also seit der WM 2019 bei DAZN. Bei uns verpasst du keinen einzigen Dart. Es wird jedes Match gezeigt und genau, wir haben Bock drauf. Wir haben tolle Experten, wie ich finde. Wir haben wechselnde Experten, Spieler, die selber mit im Elli-Pelli auch schon dabei waren, also WM-Teilnehmer und andere Top-Spieler aus Deutschland und Österreich. Und ja, von daher, DAZN ist genau die richtige Adresse. Wenn ihr die WM schauen wollt, dann eigentlich nur auf DAZN.
Na gut. Ja. Emma, ich bedanke mich fürs Gespräch und wünsche dir einfach viel Spaß beim Kommentieren. Komm gut durch diese stressige Zeit und lass dir den Ingwertee schmecken vor allem.
Das werde ich machen. Vielen, vielen Dank.
Und das war sie, die letzte Wie ist es Folge für dieses Jahr, denn wir melden uns natürlich im kommenden Jahr wieder. Wir gehen jetzt erstmal in eine kleine Winterpause. Ich wünsche euch allen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Und ja, wenn ihr Zeit und Lust habt, lasst uns gerne eine Bewertung da bei Spotify, bei Apple Podcasts. Uns gibt es auch bei Instagram. Wir würden uns da sehr drüber freuen. Aber jetzt erstmal ciao, genießt die Tage. Bis nächstes Jahr.